Die Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit ist unglaublich entscheidend für die Gesundheit von Mutter und Kind.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte.
Was darf ich denn jetzt noch und auch worauf sollte ich erstmal verzichten? Das fragen sich viele Schwangere und im Verlauf der Schwangerschaft ergeben sich dann immer noch weitere Fragen und während der Stillzeit natürlich auch. Viele suchen die ideale Ernährung, die Mutter und Kind stärkt und es ist halt auch total wichtig und deswegen eure Fragen und unsere Antworten dazu heute in dieser Folge.
Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, mit dem Herzen für eine Medizin, die schon die Kleinsten von Kindesbeinen an gesund erhält.
Und Maike Dinklage von der Brigitte. Und ihr hört uns auf RTL Plus und auch auf allen anderen Plattformen. Beginnen wir mal mit einem Mythos, Anne. Muss man wirklich, wenn man schwanger ist, für zwei essen?
Nein. Das ist ein Mythos und zwar der liegt in der Annahme, dass jede schwangere Frau für zwei essen muss oder darf. Aber man muss ganz klar sagen, der Bedarf wirklich an mehr Kalorien, der besteht meist erst zum Ende der Schwangerschaft und liegt laut aktuellen Schätzungen nur bei knapp 250 Kalorien. Also statt der Essensmenge kommt es aus meiner Erfahrung vielmehr darauf an, dass die Ernährung wirklich individuell passend, ausgewogen und nährstoffreich ist. Das ist ganz, ganz wichtig, um das Kind optimal zu unterstützen. Und die Schwangerschaft ist wirklich kein Zeitpunkt, um über Diäten nachzudenken.
Was ist denn mit dem Heißhunger? Soll man dem nachgeben? Und ist es dann egal, ob ich herzhaft, deftig oder süß reinhau?
Also Heißhungerattacken in der Schwangerschaft sind auch immer ein Signal des Körpers, der immer lieb mit uns umgeht und zeigt, was gerade Sache ist. Und das ist oft eine Folge eines niedrigen Blutzuckerspiegels. Also auch hier, wenn der Heißhunger kommt, sollte man in dem Fall was essen. Und dann natürlich am besten eine Kleinigkeit, die auch Vitamine, Nährstoffe, Ballaststoffe liefert. Also zum Beispiel eine Handvoll Nüsse, eine Handvoll Mandeln oder ein Apfel. Einfach auch, ne? Apfel ist ja so ein bisschen der Super-Allrounder und geht dann eben von der Zuckerversorgung auch schnell ins Blut. Besser auch als jetzt ein Glas Saftschorle oder so zu trinken. Aber man sollte dann agieren.
Die Angst vor Schwangerschaftsdiabetes verunsichert ja auch ziemlich viele Frauen. Gelten da dieselben Ernährungsregeln wie bei einer Diabetes generell? Oder kann man einfach so hinnehmen, dass dann die Diabetes in dieser Zeit da ist und die dann halt nach der Schwangerschaft von alleine wieder verschwindet?
Also man muss ja unterscheiden, ist es schon Schwangerschaftsdiabetes, ja, oder will man vorbeugen? Man muss den Schwangerschaftsdiabetes wirklich sehr ernst nehmen, nicht nur aus Sicht der Mutter, sondern ich denke dann immer an die ganz kleine, kleine Bauchspeicheldrüse dieses Wunders, das da gerade im Bauch wächst. Also die Bauchspeicheldrüse, die ist ja vielleicht dann erstmal Kleinfinger groß oder noch kleiner und die leidet ja genauso, wenn die Mutter einen Diabetes hat. Also deswegen muss man da schon wirklich streng sein. Und man muss ja leider sagen, wir haben eine Volkskrankheit der Insulinresistenz. Die betrifft ja inzwischen die ganze Gesellschaft. Kinder, Erwachsene, dünne, übergewichtige. Und deswegen ist es so wichtig, am besten schon vor der Schwangerschaft oder wenn man in der Phase ist, Kinderwunsch, sich darum zu kümmern, dass man nicht insulinresistent ist. Wir wissen heute, dass etwa 5 von 100 Schwangeren zu hohe Blutwerte haben und das ist eben ein Problem, weil dadurch kann das Kind eben oft größer und schwerer sein bei der Geburt mit entsprechenden Risiken. Man muss aber auch, um jetzt alle werdenden oder ja vor allem die werdenden Mütter zu entspannen, meistens laufen die Geburten dann problemlos. Und auch, was man aus Erfahrung sagen kann, eine individuell gute Ernährungsumstellung und viel mehr Bewegung, die reichen in der Regel aus, um den Blutzucker adäquat zu senken. Und nur wenige Frauen benötigen dann wirklich vorübergehend Insulin.
Jetzt ist das Baby auf der Welt und Babys fehlen ja viele Enzyme zum Abbau von Inhaltsstoffen, die für uns ganz normal sind. Also bei Schokolade zum Beispiel ist es das Theobromin. Welche Tipps hast du für die optimale Ernährung dann in der Stillzeit und wie kann man beim Baby Blähungen und Koliken verhindern?
Also ganz wichtig ist, finde ich, dass man individuell passend, ne, auch wenn ich mich da wiederhole, und abwechslungsreich ist, also immer wieder auch so seine Gewohnheiten ein bisschen durchbricht, vielfältig, viel Grünzeug, Eiweißversorgung, also viel Gemüse, zuckerarmes Obst, Pilze, Bio-Eier, mageres Fleisch, Geflügel, wenn man mag. Und man muss wissen, als stillende Mutter braucht man wirklich auch mehr Futter. reimt sich sogar. Pumuckl würde sagen, was sich reimt, ist gut. Wo man aber jetzt, wenn man an den kleinen Menschen denkt, auch darauf hinweisen muss, auf Kohlgemüse, vor allen Dingen auch Hülsenfrüchte, reagieren nicht wenige Säuglinge eben mit Blähungen. Also es ist nicht nur die Zwiebel, der Klassiker, sondern auch diese Nahrungsmittel, die liefern zwar wertvolle Nährstoffe, aber könnten eine Gefahr sein. Deswegen probiert am besten die stillende Mutter aus, ob das Kind das verträgt. Aber wo ich auch darauf hinweisen will, auch Zitrusfrüchte oder schärfere Gewürze, die kann man nach aktuellen Erkenntnissen auch gut verzehren. Aber man sollte gucken, reagiert das Kind da mit einem wunden Po oder wie geht es dem kleinen Wesen damit? Ne? Dann würde ich einfach diese Lebensmittel eher weglassen. Was ganz, ganz wichtig ist, gerade als junge Mutter, man hat unheimlich viel um die Ohren. Man ist 24/7, 24 Stunden gedanklich involviert, wahrscheinlich auch im Schlaf. Deswegen schlafen ja auch Mütter viel leichter als auch der Vater, ne? Weil die Mutter ist einfach von dem Naturinstinkt da immer auf Alarm wahrscheinlich und oft vergessen, gerade Mütter zu trinken. Also das ist ganz wichtig, wirklich schauen, adäquate Flüssigkeitsversorgung. Und hier wäre natürlich kohlensäurearmes oder besser noch freies Mineralwasser empfehlenswert, ungesüßte Kräuter, Früchtetees. Zur Not, wenn man Heißhunger verspürt, ganz stark verdünnter Saft. Und Kaffee und schwarzer Tee wirklich eher nur in geringen Mengen. Und wenn man jetzt merkt, dass das Baby wirklich starke Blähungen hat, dann kann das natürlich viele Ursachen haben. Das muss aber nicht zwingend mit der Ernährungsgewohnheit der Mama zusammenhängen. Das ist auch ganz wichtig. Das heißt, wenn man wirklich merkt, dass das Kind unabhängig von blähenden Speisen jetzt hier zu Koliken neigt, dann würde ich mich wirklich an die Hebamme wenden oder an die kinderärztliche Praxis, die da involviert ist. Weil vielleicht schluckt das Kind beim Trinken einfach zu viel Luft. Oder man kriegt einen Tipp, dass man es bei der Stillposition anders andockt. Einfach da sich auch einen Rat einholen.
Eine Hörerin möchte sich gerne optimal mit Nährstoffen versorgen während der Schwangerschaft, hat jetzt aber Sorge, dass diese Kapseln, die ja oft die Nahrungsergänzungsmittel umhüllen, einen schädlichen Effekt auf das Embryo haben.
Also da muss man ja ganz klar sagen, weniger ist immer mehr. Also, und bei den Kapselnhüllen, da verstehe ich auch die Hörerin, ne, da sollte man wirklich, da gibt es ja weniger, also die mit Zellulose gelten ja als eher unkritisch, aber weniger ist mehr. Wir wissen ja zum Beispiel, dass vor allen Dingen Jod das Supplement ist, das wirklich absolut empfehlenswert ist. Und die Folsäure, die wird zum Beispiel empfohlen, vor allen Dingen in den ersten 3 Monaten der Schwangerschaft. Ich würde da immer auch so arbeiten. Es gibt zum Beispiel ja auch wichtig den Hinweis, wir brauchen auch eine optimale Versorgung mit Vitamin D. Ich sehe immer wieder junge Mütter, die wirklich im Winter noch unzureichend Vitamin D nehmen. Und gerade wenn man jetzt im Winter ein Kind auf die Welt bringt oder stillt, muss man wirklich individuell steuern, auch die Vitamin D-Einnahme. Da gibt es zum Beispiel ja auch Präparate in Tropfenform, unabhängig von der Kapselhülle. Und ich würde das individuell machen. Und ich würde da auch eigentlich für eine moderne Medizin werben wollen, dass man bei einer jungen Mutter diese Nährstoffe im Blut bestimmt. Also ich hatte gerade jetzt auch von einer lieben Bekannten, die Tochter ist streng vegan und das Blutbild sah ein bisschen wild aus. Das ist aber Schwangeren auch nicht ungewöhnlich. Und da haben wir dann wirklich mal eine Nährstoffanalyse gemacht, um dann individuell zu schauen, was fehlt denn hier wirklich. Also vor allen Dingen jetzt diese Punkte, die da kritisch sind, vor allen Dingen B12. Und dann würde ich individuell schauen und möglichst weniger als mehr.
Eine besorgte Mutter hat sich bei uns gemeldet. Bei ihrer Tochter ist während der Schwangerschaft eine Schwangerschaftsosteoporose aufgetreten. Das ist relativ selten, kommt aber durchaus vor. Aber die Ärzte sind in der Regel und Ärztinnen sind häufig da überfordert und tatsächlich scheint sich niemand, sagt diese Mutter, besorgte Mutter, sich damit auszukennen. Jetzt ist die Frage, soll jemand, der eine Osteoporose unter der Schwangerschaft entwickelt, aufhören mit dem Stillen, also sofort abstillen? Und wie verhält sich das dann mit weiteren Schwangerschaften? Wäre das ein Risiko?
Also das ist eine sehr, 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 sehr seltene Erkrankung, leider. Und trotzdem ist ja auch mein Anliegen in unserem Podcast, dass auch die seltenen gehört werden. Deswegen haben wir die Frage ja auch drin. Also man weiß wirklich noch kaum etwas. Die Ursachen der Schwangerschaftsosteoporose gelten als bis heute nicht geklärt eindeutig. Und man empfiehlt, was man findet von den Empfehlungen, schon auch den Trend, dass man schneller abstillt. Da kommt so ein Seufzer von mir, weil ich würde das individuell entscheiden wollen. Ja, Stillen hat ja auch für das Kind eine unglaubliche emotionale, körperliche Dimension. Was aber ganz elementar ist, diese Patientengruppe, diese Frauen, die sollten natürlich dringend eine gute Analyse bekommen. Wie sieht es aus mit dem Calcium? Wie sieht es aus mit dem Vitamin D? Da muss substituiert werden. Und damit Vitamin D effektiv im Körper verwertet werden kann, braucht die Frau auch Magnesium. Nochmal zurück zu unserem Kumpel Magnesium. Und man muss dann auch ärztlich abstimmen, welche sonstigen Maßnahmen nach dem Abstillen dann zu führen sind. Deswegen, man kann ja, falls man jetzt dann auch mit Medikamenten arbeiten würde, wollen und müssen, das eben nicht machen, die Patientin ist ja dann auch eine Patientin, stillt. Aber das muss man individuell ins Auge fassen und viel mit Nährstoffen arbeiten.
Von der ganz seltenen Phänomenologie zur sehr, sehr häufigen, und zwar zur Übelkeit in der Schwangerschaft. Eine Hörerin schreibt, sie ist aktuell in der 18. Schwangerschaftswoche und leidet seit der 6. Woche unter Dauerübelkeit, die auch den ganzen Tag anhält. Und sie arbeitet schon mit Akupressurpunkten, trinkt Ingwertee, nimmt Homöopathie, aber das hilft alles nicht so richtig. Und sie hat davon gehört, dass ein erhöhter Histaminspiegel zu der Übelkeit führen kann, ist aber nicht in der Lage, in ihrer Situation, wenn ihr halt dauernd schlecht ist, auch noch auf bestimmte Lebensmittelauswahl zu achten. Was würdest du ihr raten? Also was kann noch gegen diese Dauerübelkeit helfen, auch wenn man es gerade nicht schafft, die maximale Ernährungsdisziplin an den Tag zu legen?
Ja, die hat mich sehr berührt, die Frage, weil ich schicke hier mal ganz liebe Grüße durchs Mikrofon und hoffe und bitte, dass das vielleicht schon ein bisschen besser wird. Also man ist ja bei einer Schwangerschaft auch mit einer klassischen Akupunktur zurückhaltend, ne? Das muss man eben auch wissen, weil Akupunktur ist ja gerade bei auch solchen Beschwerden oder auch akuten Sachen, auch wie Schmerz oder Übelkeit, Bluthochdruck, eine so exzellente nebenwirkungsfreie Methode. Deswegen Akupressur ist legitim, Ingwertee, den sie auch schon macht, ist legitim. Nux Vomica wäre hier der Klassiker, den sie wahrscheinlich auch schon hat. Da wäre mal zu überlegen, ob da die Dosis, die sie einnimmt, also das ist ja Physik als Medizin, ob man da noch was modifizieren kann. Aber ich würde einfach mal bei ihr die Lupe auspacken wollen, warum hat sie das? Man diskutiert ja auch, dass die Hormone in der Schwangerschaft das verursachen können. Und ich würde bei ihr dringend auch abklären lassen, wie geht es der Schilddrüse? Weil das kann auch eine Ursache sein, warum das so extrem ist. Ich würde mich an ihrer Stelle, wenn das so hartnäckig ist, auch immer in ärztliche Beratung geben, dass man das jetzt nicht nur so zu Hause da versucht, alleine durchzustehen. Und vom Tipp her, was sie direkt zu Hause machen kann, sie sollte zu fette, stark zuckerhaltige, stark gewürzte und frittierte und scharfe Speisen wirklich meiden. Vom Trinken macht sie wahrscheinlich schon Kohlensäure meiden. Und ein Tipp, der manchmal helfen kann, dass sie direkt, wenn sie noch im Bett liegt und aufsteht in den Tag, einen leicht kleinen gesüßten Tee trinkt. Das ist so ein uralter Tipp. Kann sein, dass er hilft. Und ich würde von der Mahlzeitenstrategie, sie wird ja eh nicht gerade groß ans Essen denken wollen, versuchen, ganz, ganz kleine Mahlzeiten zu machen. Und ich würde an ihrer Stelle mehr Kohlenhydrate nehmen, als sie vielleicht sonst nimmt. Das ist auch ein Tipp aus der Praxis. Dann natürlich gucken, dass sie nicht angetriggert wird durch starke Gerüche, also Kaffee oder Parfüm. Und ich würde auch überlegen, könnte es sein, wenn sie die Übelkeit hat, dass sie verstärkt wird durch die Einnahme von Nahrungsergänzungen. Also ne, wenn sie dann irgendwas einnimmt und der Magen ist noch nicht ausreichend gefüllt, kann das anfeuern. Es gibt auch noch die uralten Hausmittel, dass man sagt, Wasser ein bisschen mit Zitrone, weil die Zitrone der Magensäure ein bisschen auf die Sprünge hilft. Es ist ein schwieriger, komplexer Fall. Ich würde bei ihr auch wirklich versuchen, wenn sie dafür offen ist, vielleicht hat sie damit Erfahrung, auch mal nicht in diese Gedankenschleife komplett einzusteigern, dann denkst du ja dran und dann, wenn die Symptome noch schlimmer, vielleicht hilft ja auch Meditation. Also da habe ich auch Erfahrungen mit, ne? Dass man einfach versucht, diese massiven Symptome über Atem und Meditation positiv zu beeinflussen.
Ein ganzer Strauß an Maßnahmen, an Möglichkeiten, die ja hoffen lassen, dass man irgendwann aus dieser Übelkeitsschleife auch wieder rauskommt. Toi, toi, toi für diese Hörerin. Toi, toi, toi für alle, die schwanger sind im Moment und in der Stillphase sind. Wir bleiben weiter dran an diesen Themen und greifen immer wieder auch in unseren anderen Folgen Themen aus diesem Bereich auf. Anne könnt ihr noch sehen bei den RTL-Docs, donnerstags immer so ab 14 Uhr. Und uns erreicht ihr unter infoline@brigitte.de. Und nächste Woche schauen wir uns, das machen wir sowieso die ganze Zeit, tief in die Augen, weil wir uns gegenüber sitzen und miteinander kommunizieren, während wir sprechen. Nächste Woche geht es um eure Augen und zwar um euren Durchblick und eure Augengesundheit. Und wir freuen uns jetzt schon darauf.
Wir freuen uns drauf und macht was draus. Und allen Müttern winke ich heute ganz besonders zu.
Tschüss, macht's gut.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.